Ja, bevor ich anfange, möchte ich noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, ich will dir herzlich danken für diesen Tag, den du uns schenkst. Aber besonders auch, dass wir hier Gottesdienst halten dürfen, Herr, um dich zu loben und dich zu ehren. Denn du hast alles getan, was nötig war, Herr, damit wir gerechtfertigt worden sind durch das Blut deines Sohnes. Danke auch, Herr, dass du dem Petrus so viel gezeigt hast und dass er es aufgeschrieben hat und dass es bis heute da ist, damit wir lernen dürfen und sehen können, Herr, wie groß du bist und was du alles tust. Danke auch, Herr, für die Warnungen. Lass sie uns beherzigen, damit wir aufmerksam sind in dieser Welt und ja, damit wir uns auch richtig verhalten können, so wie du es von uns erwartest. Segne jetzt dein Wort an uns, Herr, und lass Frucht daraus entstehen. Amen. Ja, in der Einleitung ist es vielleicht ja schon ein bisschen angeklungen, in dem Text, den Harry uns vorgelesen hat. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit unsere zukünftige Hoffnung. Unsere zukünftige Hoffnung. Wir dürfen nicht vergessen, Petrus war lange Zeit, 3 Jahre lang, mit Jesus unterwegs. Und da gab es bestimmt ganz viele Gespräche und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger immer wieder Jesus gefragt haben, wie wird es sein, wie wird es sein in der Zukunft? Wann wirst du dein Königreich aufrichten? Die Evangelien berichten ja auch davon. Und ich denke, manches, was Jesus dem Petrus gesagt hat, das kam erst auch in diesem Brief so richtig heraus. Und ja, auch als Jesus dann auferstanden war, war er ja noch einige Tage mit den Jüngern. Und auch da wissen wir aus seinem Wort, dass Jesus ihnen nochmal alles erklärt und offenbart hat. Und sie hatten ja dann schon den neuen Blick von der Auferstehung her. Und jetzt am Ende seines Briefs hat Petrus den Gläubigen in der Zerstreuung einige wichtige Erkenntnisse noch mitzuteilen. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass unser Herr nicht unter der Zeit steht, so wie wir, sondern dass die Zeit ihm unterstellt ist. Er hat die Zeit geschaffen und deshalb ist er auch Herrscher über die Zeit. Wir haben gesehen, dass der Herr souverän in allen Dingen ist. Und deshalb liegt es auch an ihm, wann er diesen Zeitpunkt bestimmt, wenn diese Welt dann dem Gericht unterliegt. Wir haben auch gehört, dass er geduldig wartet, weil er will, dass keiner verloren geht. Es ist noch Gnadenzeit. Aber wie lange diese Gnadenzeit anhält, das liegt bei ihm. Petrus sagt uns aber ganz klar, täuscht euch nicht. Himmel und Erde werden gewiss untergehen. Gottes Langmut über die gottlosen Menschen hat ein Ende. Und in Vers 10, letzten Sonntag haben wir die Predigt gehört, beschreibt er, wie diese Erde in seinem Zorn mit Feuer gerichtet werden wird. Wie alle Elemente mit großem Krachen vor Hitze zerschmelzen werden, sich auflösen werden. Und dadurch wird der Herr alles reinigen, alles neu machen. Der Tag des Herrn wird für die einen der Tag des Gerichts. Für uns aber, die dem Herrn gehören, ist es der Tag der Rettung. Für die gottlosen Menschen wird es ein unvorstellbar schrecklicher Tag sein. In Hebräer 10, ab Vers 30 steht, denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich. Am Tag des Herrn wird er Gericht halten. Wir alle müssen vor ihm erscheinen und uns für das, was wir getan haben, verantworten. Ich bin wirklich dankbar, dass ich nicht alleine vor dem Thron Gottes erscheinen muss. Ich bin dankbar, dass ich einen Fürsprecher, einen Anwalt an meiner Seite haben werde. Meinen Erlöser, den Herrn Jesus. Weil ich weiß, dass ich ohne ihn nicht bestehen könnte. Im Wort Gottes gibt es einige Stellen, an denen wir sehen können, wie dieses Gericht ablaufen wird. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief 3, die Verse 11 bis 16, da steht: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Hier in dem Kontext ist die Rede von Christen, die die Gemeinde nicht ordentlich gebaut haben, die vielleicht falsch die Gemeinde gebaut haben. Aber in dem Text geht es auch als unser Leben als Christ. Das Feuer wird es offenbaren, welche Werke du getan hast. Waren es Werke des Glaubens oder des Unglaubens? Und weil wir das bereits heute schon wissen, dass wir auch wir einmal in dieses Gericht müssen, in dem alles offenbart wird, muss das doch eine deutliche Auswirkung auf unser Leben haben. Stellt euch vor, wir, auch wenn wir Christen sind, werden vor dem Richter erscheinen. Und dann werden Bücher aufgetan und alles wird offenbar werden. Alles. Selbst deine geheimsten Gedanken deines Herzens. Und darum geht's Petrus heute in unserem Text. Da wir wissen, dass einmal alles offenbart wird. Die Frage, die Petrus dir heute stellt, ist: Wie wirst du einmal vor den Richter treten? Wie wirst du einmal vor ihn treten? Ich lese uns aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 14. Da nun dies alles aufgelöst wird, er bezieht sich hier auf Vers 10, in dem die Elemente mit Krachen vergehen werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? In diesem Wissen des kommenden Gerichtes über alle Menschen muss unser Leben als Christ eine radikale Veränderung erleben. Weg von der Sünde, hin zu heiligem Wandel und Gottesfurcht. Das ist so entscheidend wichtig für uns als Christen. Wenn ich doch weiß, dass ich eines Tages vor dem heiligen Richter stehen muss und alles offenbar werden wird, ist es dann nicht endlich Zeit, Schluss zu machen mit der Sünde in meinem Leben? Es geht Petrus um die Heiligung. Ja, wir sind erlöste Menschen. Wir haben die Wiedergeburt erlebt. Aber die Wiedergeburt ist nur ein Anfang. Danach muss es weitergehen. Wie bei einem Baby, das auf die Welt kommt. Es wird zum Kleinkind, da kommt es von der Milch zum Brei. Dann ist es ein Kind, das wächst, das im Glauben wächst, geistlich gesehen, bis zur vollen Mannesreife im Glauben. Und dann feste Speise zu sich nimmt. Und dann, im vollen Mannesalter, dann sollen die Früchte des Glaubens sichtbar werden. Und dann soll auch Erntezeit sein. Der Herr kommt wieder. Und in diesem Wissen können wir nicht mehr unbekümmert unser Leben leben, ohne umzukehren. Tägliche Umkehr tut Not. Wenn ich die Lehre von der Wiederkunft Gottes, des Sohnes, begriffen habe, wenn mir klar wird, dass er wiederkommen wird, um alle Gottlosen zu vernichten, um die Sünde zu verdammen, um jedes Werk zu richten, ja, wie muss ich dann heute leben? Und das ist es, worum Petrus kämpft. Am Ende seines Lebens fasst er das nochmal alles zusammen. Er ruft der Gemeinde noch einmal zu. Hört nicht auf diese falschen Christen. Geht nicht den breiten Weg dieses falschen Christentums. Hört nicht auf Irrlehrer, die euch eine falsche Freiheit verkünden. Sie meinen, sie können sündigen und müssten kein Gericht fürchten. Lasst euch nicht verführen, denn das Gericht kommt. Ihr müsst Menschen werden, die heilig und in Gottesfurcht wandeln. Das ist es, was wahre Christen auszeichnet. Heiligung heißt Veränderung. Als wahrer Christ sollen und müssen wir jetzt rein und heilig leben. Ja, wir fallen noch in Sünde, aber unser Herz soll die Sünde hassen. Wir sollen gegen die Sünde ankämpfen, um treu unserem Herrn Jesus zu sein, ihm heilig zu sein. Petrus schreibt hier in Vers 11, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen? Wir sollen uns darin auszeichnen in diesem heiligen Wandel. Das heißt, ich soll das Beste erreichen, die Note 1 erreichen mit Auszeichnung. Wir sollen lernen, alles zu halten, was Christus uns geboten hat. Wir gehen ja gerade in der Bibelstunde durch die Bergpredigt. Erinnert euch, was ihr schon alles gehört habt, wie wir heilig leben sollen. Und nicht nur äußerlich, sondern aufs Herz kommt es an. Und wir sollen das tun, nicht, dass es uns eine Last ist, sondern weil es uns eine Freude ist. Der Wunsch, ihn zu ehren, die Furcht davor zu haben, zu sündigen, weil du deinen Herrn liebst, weil du weißt, dass er sein Leben für dich am Kreuz gelassen hat. Und es gibt noch einen weiteren Grund, wieso wir ein heiliges Leben in Gottesfurcht leben sollten. Also mir geht es zumindest so, es ist ein ganz persönlicher Grund. Ich möchte nicht vor den Thron Gottes treten und mich schämen müssen, wenn es soweit ist. Über den Petrusbrief ist mir vieles klar geworden. Und ja, ich weiß auch, dass ich mich schämen werde. Aber solange ich noch lebe, will ich versuchen, es besser zu tun. Wenn du vor diesem Thron stehst, wird der Herr dich anblicken. Er wird dir in die Augen schauen. Vielleicht wird er dich nur anblicken. Wirst du froh zu ihm aufschauen oder wirst du beschämt nach unten sehen? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, ab Vers 2, schreibt Johannes: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt kommt's. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Reinigung. Heiligung bedeutet Reinigung. Johannes hat in seinen Briefen ganz viel darüber geschrieben. In Kapitel 2, Vers 15 schreibt er im selben Brief: Moment. Kapitel 2, Entschuldigung. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hast du die Welt lieb? Die Welt wird untergehen, schreibt uns Petrus. Und auch alles, woran dein Herz dann hängt. Bleiben wird nur der, schreibt er hier, der den Willen Gottes tut. Wir können es an einem Beispiel festmachen. Wenn du Geld hättest und würdest gerne in Aktien investieren, würdest du dir da ein Unternehmen suchen, das kurz vorm Bankrott steht? Das wäre doch dumm. Jeder würde sagen, nein, du musst in die Zukunft investieren. Aber genauso machst du es, wenn du die Welt lieb hast. Du investierst in etwas, das vor dem Ruin steht. Und genauso ist es mit der Heiligung. Nochmal Vers 11 aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Petrus schreibt hier, dass wir den Tag des Herrn erwarten sollen. Er schreibt sogar entgegeneilen oder anders übersetzt, wir sehnen diesen Tag herbei, obwohl dieser Tag so schrecklich sein wird. Petrus fügt ja in Vers 12 dazu, dass sich der Himmel in Glut auflösen wird, die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Keiner, nichts kann dem widerstehen. Er wiederholt den Vers 10 nochmal, dass dieser Tag so unvorstellbar furchtbar wird. Und doch sehnen wir diesen Tag herbei, weil es für uns ein Tag der Hoffnung ist. Petrus sagt nicht nur, dass wir diesen Tag erwarten sollen. Wenn ich etwas erwarte, ist das eine passive Haltung. Da sitze ich da, warte und tue nichts. Er schreibt, wir eilen ihm entgegen. Was meint er damit? Können wir Gottes Zeitplan verändern? Können wir irgendwas daran tun, dass der Herr früher kommt? Nein, das wissen wir. Aber der Vater im Himmel hört deine Gebete. Er hört die Gebete der Gläubigen, die rufen, Herr, komme bald. In Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17 und 20, hören wir dieses Rufen. Da steht, Offenbarung 22, Vers 17 und Vers 20. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Der Geist und die Gemeinde warten auf sein Kommen. Wir rufen den Bräutigam. Komm, Herr Jesus. Meine zwei ältesten Töchter sind ja schon verheiratet. Sie waren schon Braut. Und was macht eine Braut? am Tag ihrer Hochzeit oder kurz davor. Sie sehen sich nach diesem Tag. Ich habe das erlebt. Das ist was Wunderbares. Sie freuen sich darauf. Und auch so sollen wir das Kommen unseres Herrn Jesus herbeisehnen und rufen mit dem Geist: Ja, komm, Herr Jesus. Der Tag, an dem sich die Himmel in Glut auflösen werden, ist eigentlich der Tag unseres größten Glücks, der Tag unserer Freude, der Tag unserer Erlösung. Ein Christ wartet auf die Ankunft des Herrn, aber er wartet nur, er wartet und bereitet sich darauf vor. Ja, er sehnt diesen Tag herbei. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 schreibt Paulus: Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Was macht also ein wahrer Christ? Schreibt er hier, er bekehrt sich, er tut Buße und er glaubt an den auferstandenen Herrn. Er erwartet sein Kommen. Er hat Hoffnung. Und das schreibt uns Petrus hier weiter in den Versen 13 und 14. Wir, damit meint er alle Gläubigen, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Ich bin wirklich froh, dass Petrus hinter diesen Vers 12 noch die Verse 13 und 14 gesetzt hat. Denn er offenbart uns hier Gottes weiteren Plan. Mit dem Untergang der jetzigen Welt ist der Herr noch nicht zu Ende. Gottes eigentliches Ziel ist noch nicht erreicht. Es ist nur der Auftakt zu etwas Neuem. Und Petrus malt uns hier ein ganz großes Gemälde. Der Untergang der jetzigen Welt, so wie wir sie kennen, ist eigentlich nur der letzte Schritt zu dem zukünftigen Ziel. Petrus erinnert uns hier daran, was unsere endzeitliche Erwartung sein soll. Was ist unsere Hoffnung? Wonach sehnen wir uns? Wonach halten wir Ausschau? Nur danach, dass die Erde im Feuer untergeht? Das wäre traurig. Nein, der Herr wird etwas ganz Gewaltiges tun. Es wird eine neue Schöpfung geben. Eine neue Schöpfung. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Die wird er neu machen. Und das Schöne wird sein, darin wird seine Gerechtigkeit wohnen. Ohne Sünde. Das schreibt er uns hier in Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, diese Verheißung ist uns schon gegeben, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit. Und darauf warten wir doch alle. Darauf hoffen wir doch. Es ist Gottes Verheißung, sein Versprechen an uns. Und das wird er auch erfüllen. Denn Gott ist wahrhaftig. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Was er versprochen und angekündigt hat, das wird geschehen. Wir sehen das durch die ganze Schrift hindurch. Alle Verheißungen sind bisher in Erfüllung gegangen. Und auch die zukünftigen werden sich erfüllen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das wurde schon in Psalm 102 angekündigt. Ab Vers 26, da steht: Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Gott wird Himmel und Erde verwandeln. Er wechselt sie aus wie ein altes Kleid. Stellt euch das mal vor, wie leicht ihm das fällt. Du wechselst das alte Kleid und wirfst es weg. Ja, es ist nichts mehr wert. Das lesen wir auch in Jesaja, Kapitel 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Stellt euch das mal vor. Das wird alles so neu, so toll sein, dass wir gar nicht mehr dieses alte an das denken werden. Weiter in Vers 18. Sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Was ist das für eine Hoffnung? Was wird das für eine Freude sein, ein Jubel? Er wird alles neu machen. Das Alte wird vergessen sein. Keiner wird mehr daran denken. Das, was er in der Zukunft schafft, wird uns zur ewigen Freude werden. Du aber bleibst, steht im Wort. Aber was wird denn genau neu sein? Auch das gibt uns Petrus hier in unserem Text weiter. Er schreibt ja in Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. In Gottes Schöpfung, in seiner neuen Schöpfung, wird vollkommene Gerechtigkeit herrschen, wohnen. Es wird kein Stückwerk sein, wie hier vielleicht auf der Erde, wie unsere unvollkommene menschliche Gerechtigkeit. Wir kennen die. Nein, es wird Gottes vollkommene Gerechtigkeit selbst sein und sie wird ewig währen. Es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben, keine Sünde mehr. Jetzt herrscht noch Ungerechtigkeit. Gottes Gebote werden permanent gebrochen. Schaut euch um, ihr seht es überall. Überall um uns herum ist Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit und sie nimmt zu. Nochmal zurück zum 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Da schreibt er, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und dann Kapitel 5, Vers 19. Im 1. Johannesbrief, da steht, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Als Gotteskind spürst du, was um dich herum geschieht. Diese Welt ist durch und durch erfüllt mit Ungerechtigkeit, mit Sünde. Wir Gläubige, wir werden im Wort Gottes als die Gerechten beschrieben. Und wir leiden an dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir leiden an der Sündhaftigkeit um uns herum. Denkt an den 2. Petrusbrief im Kapitel 2, wo wir von Lot gelesen hatten und wie er unter der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit um ihn herum litt. Da schreibt Petrus, denn dadurch, in Vers 8, denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Lot war ein Gerechter, steht da. Und wir Gläubigen, wir sind bereits gerecht gesprochen. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wir leben in einer echten Beziehung mit Gott. Und wir wollen auch das tun, was vor ihm recht ist. Aber wir leben in einer unheiligen, ungerechten Welt, in der getan wird, was Gott verachtet. Und ja, manchmal erwischt diese ungerechte, unheilige Welt auch uns. Aber auch wenn wir in Sünde fallen, wir sehen uns nach Erlösung, nach Befreiung von Sünde. Denn das ist unsere Natur. Wir rufen, Herr Jesus, wie lange noch? Wie lange müssen wir das noch ertragen, diese Ungerechtigkeit, diese Sünde um uns herum? Im Herzen sehen wir uns danach, dass Gott endlich alle Ungerechtigkeit für immer beseitigen wird. Wir hoffen auf den neuen Himmel und die neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Das ist unsere Hoffnung. Harry hat uns ja zur Einleitung Offenbarung Kapitel 21 gelesen. Und ich möchte uns das nochmal vorlesen, dass uns das bewusst wird, was wir eigentlich erwarten dürfen. Da steht ab Vers 1: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben. Und das Meer gibt es nicht mehr. Das Meer steht in der Bibel immer für Unheilvolles. Unheilvolles gibt es nicht mehr. Es gibt keine Gefahr mehr für uns, für die Heiligen. Und Vers 2: Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wie geht es dir, wenn du diese Worte hörst? Kriegst du eine Gänsehaut? Ich schon. Spürst du Freude im Herz? Weckt dieser Text nicht eine Sehnsucht in dir, in deinem Herz? Denkst du nicht, ja, ich möchte diesen Tag erleben, wenn alles neu gemacht wird? Es ist ja seine Verheißung, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Es wird ein Ort sein, wo es keine Sünde mehr gibt, keine Ungerechtigkeit. Es wird vollkommene Gerechtigkeit sein in Ewigkeit. Glaubst du das? Erwartest du das, was er verheißen hat? Vertraust du darauf, dass sich das alles erfüllen wird? Oder bekennst du es nur mit deinen Lippen? Ob das so ist, lässt sich leicht überprüfen. Man wird es an deinem Leben sehen. Vers 13 und 14 aus unserem Text. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und jetzt der Text zur Überprüfung. Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr dies alles erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. An diesem Vers 14 könnt ihr euren Glauben prüfen und schauen, wie ernst ihr es mit dem Glauben meint. Er schreibt, weil ihr dies erwartet. Also, wenn wir nach seiner Verheißung den neuen Himmel und die neue Erde tatsächlich erwarten, wenn das wirklich dein Herzenswunsch ist, sind wir was? Vers 14. Er schreibt nicht nur, ihr solltet sein, sondern er schreibt, so seid eifrig darum bemüht. Eifrig, bemüht, um unbefleckt und tadellos vom Herrn erfunden zu werden. Darum geht es also. Gerade jetzt in dieser Zeit beschäftigen sich ja viele Christen mit der Endzeit. Auch wir. Die Welt ist in Aufruhr. Und manche, die gehen von einer Endzeitkonferenz zur anderen. Sie reden über diese politischen Entwicklungen, wie vielleicht der Antichrist schon Dinge vorbereitet Und all diese Dinge wollen gedeutet werden oder auch mit Zahlen beziffert werden. Aber wenn in Gottes Wort von der Endzeit die Rede ist, geht es eigentlich immer nur um eines. Lebe in dieser Endzeit ein heiliges, untadeliges Leben. Mehr ist es nicht. Darum geht es Petrus. Er sagt, wenn du das glaubst, dann sei eifrig. Sei fleißig darin, mit aller Kraft, mit aller Hingabe, deinen Glauben aktiv zu leben. Unbefleckt zu sein, tadellos, arbeite daran, dass die Sünde in deinem Leben keine Macht mehr hat. Sei nicht faul, sei nicht träge in deinem Glaube, sei nicht nachlässig. Eifrig sein, fleißig sein, Gottes Wort studieren, zu suchen. Unser Leben soll unbefleckt und tadellos sein. Unbefleckt heißt, sich nicht zu beschmutzen. Tadellos sein, sich nicht mit Sünde zu beflecken. Es bedeutet, der Herr muss dich nicht tadeln. Er muss dich nicht tadeln, wenn er kommt. Es gibt so viele falsche Christen. Christen, die nach außen hin so gläubig erscheinen. Aber wir haben im 2. Petrusbrief so viel von ihnen gehört und wie sie die Gemeinde verführen. Und auch wir leben in dieser Zeit der Verführung. Die Gemeinde oder Gottes Gemeinde erlebt eine Zeit der Verführung. Und wer verführt sie? Kapitel 2, Vers 12 bis 15. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das getrübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Petrus nennt diese Menschen einen Schandfleck. Falsche Christen, sie leben in Sünde, sie tun, was ihnen gefällt, sie lieben diese Welt. Sie verführen die wahren Christen, weil sie scheinbar dabei sind und doch alles tun wie die Welt. Sie vereinbaren Glauben mit Welt. Und dadurch werden wir verführt, zu denken, wir können in Sünde leben. Ist alles nicht so schlimm. Wir sind ja gerettet. Aber vor den Augen des Herrn wird alles offenbar werden. Wie wirst du vor ihn treten? Was machst du, wenn du ein neues Kleid oder ein weißes Hemd anziehst? Also mir geht es so, gerade auch dann auf der Arbeit, wenn man weiß, ich habe noch Kundenbesuch und esse jetzt was zu Mittag. Da achtest du darauf, dass du dich nicht befleckst oder beschmutzt. Weil so ein Fleck, der fällt sofort auf. Und dann fühlst du dich unwohl. Am liebsten würde ich dann heimfahren und mich schnell umziehen. Du gibst das befleckte Kleidungsstück in die Wäsche. Wenn du neue Kleider bekommen hast, achtest du doch darauf, die Kleidung reinzuhalten. Das ist doch eine ganz natürliche Wirkung in dir. Und was ist denn passiert, als du wiedergeboren wurdest? 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Neue Kleider. Du hast eine reine Weste bekommen. All deine Sünden wurden dir vergeben. Du stehst sauber da vor dem Herrn. Und jetzt sagt Petrus, bemühe dich eifrig darum, unbefleckt und tadellos von ihm gefunden zu werden, wenn er wiederkommt. Wie viel Mühe und Einsatz investierst du, um dich nicht mit Sünde zu beflecken? Judas schreibt in seinem Brief in Vers 23b, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Wir sollen das vom Fleisch befleckte Gewand hassen. Unser Fleisch ist noch sündig. Es hat immer noch Begierden in uns. Aber wir sollen es lernen zu hassen. Und je näher wir am Herrn sind, umso natürlicher wird es sein, dass wir das ablegen wollen. Erinnert euch an Petrus bei der Fußwaschung. Er wollte es überhaupt nicht zulassen, dass Jesus ihn reinigt. Und als Jesus dann gesagt hat, ihr braucht diese Reinigung, hat er gesagt, mach mich ganz und gar sauber. Aber Jesus hat gesagt, du brauchst es nicht mehr, denn du bist schon rein. Es geht nur darum, diesen Fleck der Straße abzuwaschen. Und so ist es auch. Geh jeden Tag zu deinem Herrn, bekenn ihm deine Sünden, dass er dich reinigt und werde tadellos und unbefleckt. Unser Fleisch ist so beschmutzt, immer noch, von diesen Begierden dieser Welt. Und unser Leib ist immer noch voller Sünde. Als Christ will ich dieses Gewand nicht mehr. Als Christ achte ich darauf, dass ich mein neues Leben nicht mehr verunreinige mit Sünde. Das sollte eigentlich ganz normal für uns sein. Aber ist es bei dir so? Ist es bei mir so? Paulus ermahnt uns auch immer wieder. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Darauf sollen wir bedacht sein. Danach sollen wir unser Leben ausrichten. Wir sollen nichts tun, was unseren Herrn traurig macht. Welche Worte möchtest du hören, wenn du eines Tages vor ihm stehst? Recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn, oder? Du warst ein böser und fauler Knecht. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Beides gehört zusammen, unbefleckt und tadellos. Nach außen hin kann es so aussehen, eine Zeit lang, dass wir tatsächlich unbefleckt und tadellos sind. Aber denk immer daran, der Herr schaut ins Herz. Der Herr schaut ins Herz. Er sieht auch deine geheimen Sünden. Matthäus schreibt in Kapitel 23, ab Vers 24, da hat Jesus zu den Pharisäern geredet, ein Wehe. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Es ist eine Sache, wie wir vom Menschen erscheinen. Aber was ist mit deinem inneren Menschen? Es geht nicht darum, was Menschen über dich sagen, welches Urteil sie über dich fällen. Du kannst dein Leben lang schauspielern, was für ein toller Christ du bist. Aber was ist, wenn du dann vor deinen Herrn treten musst? Darum geht es Petrus, wenn er hier schreibt, dass wir unbefleckt und tadellos von ihm erfunden werden sollen. Und Petrus setzt zum Schluss, ich habe es schon mehrfach betont, noch was hinzu. In Frieden. Wir sollen in Frieden gefunden werden. Was bedeutet das? Im Frieden heißt nicht im Streit. Und hier meint Petrus nicht den Streit unter uns Menschen. Nein, er meint, du sollst Frieden mit Gott haben. Nicht im Streit mit Gott sein. Petrus möchte, dass wenn der Herr wiederkommt, dass wir eine wiederhergestellte Beziehung zu unserem Herrn haben, zu ihm. Eine Beziehung haben, die zwar vor meiner Bekehrung zerbrochen war, aber jetzt versöhnt ist durch Jesus Christus. Er soll nicht kommen, um gegen uns zu streiten, das wäre furchtbar, sondern wir sind vor ihm in Frieden. Der Herr Jesus musste das der Gemeinde zu Pergamon sagen. Offenbarung 2, Vers 16. Da steht, tu Buße, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen dich, gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Tue Buße. Die Gemeinde hatte sich zusammengetan mit den Nikolaiten. Und ja, ist in Sünde gefallen. Tue Buße. Ja, willst du nicht heute Buße tun, sodass der Herr dich in Frieden finden wird? Ist es dir wichtig, dass deine Beziehung zum Herrn geklärt ist, dass du Frieden hast mit ihm? 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Du sollst Freimütigkeit haben, wenn du vor ihn trittst. Keine Furcht. Der Herr kommt wieder zum Gericht. Das lesen wir überall. Aber die Seinen müssen keine Furcht haben vor diesem Tag. Johannes schreibt hier, wir haben Freimütigkeit. Und die können wir auch haben, weil er uns schon erkannt hat. Wir begegnen dem, der uns schon geliebt hat. Weiter in Vers 18 steht, vom 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt diese Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir wissen, dass wir am Tag des Gerichts eingehen werden in den neuen Himmel und die neue Erde, dann brauchen wir uns auch vor diesem Tag nicht zu fürchten. Nicht, weil wir das verdient hätten, sondern, wie der Johannes hier schreibt, weil er uns geliebt hat und uns diesen Frieden geschenkt hat durch seinen Sohn, Jesus Christus. Wenn wir die neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, erwarten, dann müssen wir auch nach Gerechtigkeit streben. Petrus sagt es uns hier ganz klar. Wenn wir erwarten, dass alles erneuert wird, dann müssen wir jetzt auch schon neu leben. Und zwar so leben, dass es schon zu dieser neuen Welt passt. Nicht zu dieser Welt, zu dieser neuen Welt. Wir haben in Offenbarung Kapitel 21 gelesen, es geht nichts Unreines hinein in die Stadt Gottes. Das sollte für uns ein Ansporn sein, heilig zu leben, unbefleckt, tadellos, im Frieden mit unserem Herrn, passend zu dieser neuen Welt. Paulus wiederholt es auch immer wieder, 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Oder Epheser 5, Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge wille kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Die Bibel ist voll solcher Botschaften. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verwechseln. Ja, wir sind Erlöste, wenn wir das Werk Jesu am Kreuz angenommen haben, wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben. Aber wir sollen mit Unreinen keine Gemeinschaft haben. Wir sollen es ihnen nicht gleich tun. Und wenn sie uns mit Bibelworten kommen, die so schön klingen, hört ihnen nicht zu, folgt ihnen nicht. Wir sollen eifrig darum bemüht sein, unbefleckt und tadellos zu sein, von unserem Herrn in Frieden gefunden zu werden. Lass dich nicht verführen. Und dies bringt uns nochmal zum Ausgangspunkt des zweiten Petrusbriefes. Wisst ihr noch, wie der Brief losging? Da hat er uns in Kapitel 1, im Vers 3 bereits gesagt, was er von uns fordert, wie wir leben sollen und dass das unmöglich aus eigener Kraft zu schaffen ist. Petrus wusste das. Dieses heilige Leben schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Lass dich heute Morgen nicht von der Predigt entmutigen. Ich habe sie ja genannt, unsere zukünftige Hoffnung. Entmutigen vielleicht deshalb, weil du denkst, wie soll ich das schaffen? So unbefleckt und untadelig zu sein. Ich kenne doch mein Leben. Ich weiß, wie oft ich falle. Es ist der Herr selbst, der dir diese Kraft geben möchte, um heilig zu leben. Ab Vers 3, Kapitel 1, 2. Petrusbrief, da steht, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Seine Kraft ist dir geschenkt worden, damit du das machen kannst, dieser Leben im Wandel der Gottesfurcht. Du hast diese Kraft bereits bekommen, du hast sie in dir. Und wieso hast du sie in dir? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Es ist Gottes Tugend, die ist in dir schon angelegt, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und dann die Aufforderung, es ist dir schon alles gegeben, um in so einem Leben zu wandeln, in der Furcht des Herrn. Ab Vers 5 sagt er jetzt, und deshalb, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis und so weiter. Wichtig für dich heute Morgen, der Herr hat dir in seiner Gnade bereits alles gegeben, um untadelig und unbefleckt zu leben. So zu leben, wie ein wahrer Christ leben soll. Und wenn ihr die Verse weiterlest und diese Früchte seht, die er hier beschreibt, daran kann man einen wahren Christen erkennen. Die Frage heute Morgen ist das bei dir der Fall? Ist es bei mir der Fall? Erwarten wir neue Himmel und die neue Erde? Wenn wir es tun, und ich hoffe, dass wir das wirklich alle tun, dann sollte sich in unserem Leben Heiligung zeichnen, Ehrfurcht vor dem, der das A und das O ist.